ARD.
SWR 2. Geld, Markt, Meinung.
Das Wirtschaftsmagazin mit Petra Thiele. Schön, dass Sie dabei sind bei einem Thema, das polarisiert, nervt, fasziniert, Familien- und Kollegenkreise spaltet. Ersatzreligion, schmutziges Geschäft, Heimat, Hobby und ganz viel Sehnsucht sein kann.
Ich warte seit Wochen auf diesen Tag und tanz vor Freude über den Asphalt.
Am Freitag, 14. Juni, ist es soweit. Die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland startet. Der Gastgeber, also wir, spielen gegen Schottland.
An Tagen wie diesen wünscht man sich Unendlichkeit.
Wirtschaftsmacht Fußball. Wer profitiert von der EM? Wie viele Millionen sind schon im Vorfeld geflossen? Wie wichtig sind solche Großereignisse für das Gemüt einer Konsumgesellschaft, in der ja nicht alle fußballbegeistert sind, sportlich Uninteressierte aber plötzlich Unsummen für Fanartikel ausgeben und sogar in Firmen-EM-Tippgemeinschaften den Wetteinsatz gewinnen? Der Europäische Fußballverband, die gemeinnützige UEFA, rechnet mit einem Umsatzrekord von 2,4 Milliarden Euro. Daraus soll sich ein Gewinn von 1,75 Milliarden Euro ergeben. Geld, das in die Schweiz fließt. Bevor wir die geschäftstüchtige UEFA vorstellen und die Fanmeile in Frankfurt, über die Impulse für die deutsche Wirtschaft und die Gehälter von Nationalspielern sprechen, schauen wir, was in Stuttgart los ist. Stuttgart ist eine der 10 EM-Städte. Unser Reporter Wolfgang Brauer war am neuen EM-Stadion.
Überall stehen Baufahrzeuge. Bauarbeiter wuseln über das Gelände. Kräne hieven riesige Fensterrahmen aus Stahl an ihre Plätze. Es wird gebohrt, gehämmert, geschweißt. Ein riesiger, streng bewachter Bauzaun umgibt das ganze Stadion. Die Zeit drängt, denn zum ersten Spiel in Stuttgart am 16. Juni muss alles fertig sein. Es gab enorme Bauverzögerungen, erklärt Thomas Fuhrmann, der Finanzbürgermeister der Stadt.
Wir waren grundsätzlich wirklich im Zeit- und auch im Kostenplan. Das muss man ganz klar sehen, bis dann im Rahmen der Baumaßnahme festgestellt worden ist, dass in den Tribünenfundamenten Probleme aufgetreten sind. Probleme, die so gravierend waren, dass wir natürlich eine komplette Umplanung machen mussten. Fundamente mussten stabilisiert werden, sehr, sehr aufwendig. Es mussten natürlich entsprechende Gutachten eingeholt werden. Und das hat letztendlich auch dazu geführt, dass es zu einer enormen Zeitverzögerung kam. Und diese Zeitverzögerung wieder aufzuholen. Das ist das, was uns die meisten Mehrkosten beschert hat.
Der Stadionumbau war ohnehin notwendig, sollte ursprünglich aber nur 65 Millionen Euro kosten. Jetzt summiert sich alles auf insgesamt fast 140 Millionen Euro. Keine andere Stadt gibt so viel Geld aus, um ihr Stadion EM-tauglich zu machen. Ein Teil der Investitionen muss auch der VfB Stuttgart beisteuern.
Wir haben ganz klar im Rahmen der Finanzierungsvereinbarung geregelt, dass der VfB sich auch durch eine höhere Pacht beteiligt. Und das ist ihr Anteil an den Finanzierungskosten, der insgesamt auch 61 Millionen Euro beträgt. Und deswegen bin ich auch sehr froh, dass der VfB aktuell sehr stabil in der ersten Bundesliga spielt und nicht um einen Abstieg kämpfen muss.
Denn sonst wäre es für den Club schwierig, die Pachtzahlung an die Stadt zu leisten. Viele Stuttgarter finden die Investition für den Stadionumbau.
Das ist positiv, weil es ist zwar eine Ausgabe, aber da kommt auch sicher wieder noch mehr rein.
Ich bin VfB-Fan, insofern finde ich den Stadionausbau super.
Was kostet nicht mehr wie geplant? Gibt es da irgendetwas, was im Rahmen bleibt? Nein.
Der Stadt bringt viel Geld, allein Tourismus und Übernachtungen. Also finanziell ist es sicher lohnenswert für Stuttgart.
Ich bin jetzt nicht so fußballbegeistert, deswegen denke ich nicht so positiv.
Wir leben in einer Demokratie. Wenn eine Mehrheit entschieden hat, das machen wir, muss ich das hinnehmen.
Gebaut wird auch noch an einem ganz anderen kleinen Stadion in Bad Kreuznach. Wie bei jeder Fußball-WM oder EM verwandelt sich der Biergarten des Brauwerks im Nahetal unweit der Saline in eine Arena für das Public Viewing. Bis zu 1500 Fußballfans pro Spiel erwartet Andreas Röth. Für sie mietet der Gastwirt eine moderne LED-Großleinwand.
Die Leinwand ist 25 Quadratmeter groß, also mit einer sehr großen hier in Rheinland-Pfalz. Das ist schon sehr teuer, das ist unterschiedlich. Das ist zwischen 10.000 und 20.000 Euro. Also es kommt immer wohl auf den Anlass an. Und letztes Jahr zu der Winter-WM war es natürlich günstiger.
Da kamen bei den Spielen der deutschen Mannschaft insgesamt nur etwa 500 Gäste zum Public Viewing im Freien. Diesen Sommer aber soll es anders werden. Braumeister Simon Dück hat schon das Bier für das Ereignis in seinen Sudkesseln angesetzt. Von den Fußballspielen wird er aber nur wenig mitbekommen.
Normalerweise bin ich natürlich voll involviert und muss dementsprechend Bier zapfen oder ausschenken, in dem Fall voll arbeiten. Wenn alle schreien, dann guckt man natürlich auf die Leinwand drauf, aber in der Regel geht erstmal das Kerngeschäft des Arbeitens und das andere ist dann vielleicht eine Zugeschichte.
Neben dem Braumeister arbeiten insgesamt über 100 Leute in der Gaststätte mit Biergarten in Bad Kreuznach. Zur EM werden noch einige Aushilfen mehr eingesetzt, um Getränke und Speisen zu verkaufen.
Würstchen, Schwenkbraten, Spundekäse, also so Leckereien, die es das ganze Jahr eigentlich auch schon gibt.
Aber ob die wirklich auch gekauft werden, hängt natürlich vom Abschneiden der deutschen Mannschaft ab. Wenn die wieder früh ausscheidet, wie bei der letzten Weltmeisterschaft?
Dann haben wir uns natürlich verkalkuliert. Ja, ist es ja so, dass es eben auch eine Werbung ist für uns. Wenn die das erste Spiel gewinnen, das zweite Spiel gewinnen, automatisch wird ja die Euphorie größer. Und die Leute sind mehr am Fußball interessiert. Wenn alles vorbei ist, hoffe ich doch, dass wir Europameister sind.
Wie wird sich die Europameisterschaft in Deutschland auf die deutsche Wirtschaft auswirken? Das hat der Konjunkturexperte Michael Grömmling vom Institut der deutschen Wirtschaft in Köln analysiert. Ich habe ihn gefragt, wird das Fußballturnier die Wirtschaft anfeuern?
Nun, wir sehen in einigen Bereichen, dass es durchaus zu Belebung kommt. Aber gesamtwirtschaftlich hat ein solches sportliches Großereignis kaum ökonomische Impulse.
Warum nicht? Da fließen doch Millionen.
Es fließen Millionen, aber die Bezugsgröße, das Bruttoinlandsprodukt, da reden wir über 4.000 Milliarden Euro in Deutschland. Und da haben derartige sportliche große Ereignisse kaum einen nennenswerten gesamtwirtschaftlichen Impuls.
Welche Grundlagen hat das Institut der deutschen Wirtschaft für diese Prognose?
Nun, wir sind in der Lage, Konsumberechnungen anzustellen, auch was über Tourismus läuft. Aber die Bezugsgrößen in einem wohlhabenden, reichen Land wie Deutschland sind immens hoch. Zugleich verfügen wir bereits über die für solche Ereignisse notwendigen Infrastrukturen wie Stadien, wie U-Bahn-Verbindungen. Das ist in Ländern wie Südafrika durchaus anders. Da musste ein Teil der sportlichen Infrastruktur erst erstellt werden. Wir haben zum Glück diese Infrastrukturen und entsprechend müssen Investitionen nicht in diesen Größenordnungen getätigt werden. Und entsprechend haben wir dann auch nicht die gesamtwirtschaftlichen Impulse.
Rund um die 10 EM-Stadien sind aber die Zimmerpreise in die Höhe geschossen.
Nun, wir reden, wenn wir über Wirtschaftswachstum reden, über reale Effekte, preisbereinigte Effekte. Das, was dort an Preiserhöhungen zu beobachten ist, hat keinen Einfluss auf das realwirtschaftliche Wachstum.
Es verdienen doch Unternehmen, also Fluggesellschaften, Hoteliers oder Gastronomen an der Europameisterschaft.
Nun, natürlich verdient an der einen Stelle jemand etwas, aber was an der anderen Stelle ja bezahlt werden muss. Das ist im Prinzip eine Umverteilung. Wenn wir über realwirtschaftliche Impulse reden, dann geht es darum, werden mehr, mengenmäßig mehr Hotelbetten belegt, wird mengenmäßig mehr gegessen und getrunken. Nur das hat einen Einfluss auf das Wirtschaftswachstum, nicht die Preise, die damit einhergehen.
Wenn zigtausende auf Fanmeilen strömen oder in Biergärten, dann trinken und essen die doch mehr.
Natürlich wird auf einem großen Fußball-Event mehr getrunken, aber dafür trinken doch die gleichen Menschen an einer anderen Stelle nichts. Und sie werden möglicherweise den Kater, den sie sich bei einem schönen Fußballspiel holen, am nächsten Tag mit mehr Mineralwasser kompensieren.
Es gibt bei solchen Großereignissen ja auch psychologische Effekte. Also hebt sich da nicht die Stimmung und damit auch die Konsumlaune?
Das ist ein wichtiger Punkt. Ein gelungenes sportliches Großereignis, wie Olympische Spiele oder ein Fußballfest oder eine Handball-Weltmeisterschaft, das wirft ein tolles Licht auf ein Land. Das hebt auch die Stimmung der Menschen. Das gilt es nicht zu unterschätzen. Aber insgesamt wird es kein Konjunkturfeuerwerk.
Gibt es denn gar keine Branche, die zulegen wird? Die Fanartikelhersteller?
Natürlich gibt es Bereiche, die davon profitieren, aber das geht möglicherweise mit Einschränkungen an anderer Stelle einher. Das Fußballtrikot, das ich mir möglicherweise für 100 Euro kaufe, geht vielleicht zulasten eines anderen Kleidungsstückes, das ich dann nicht kaufen werde.
Herr Grömmling, letzte Frage. Wenn Sie sich dann mit oder ohne ein neues Fußballtrikot ein Spiel anschauen, wer ist Ihr Favorit?
Es wäre natürlich toll, wenn die deutsche Mannschaft als Gastgeberland sehr weit kommt und letztlich dann auch den Menschen hierzulande viel Freude bereiten kann.
Meint Michael Grömmling, Konjunkturexperte vom Institut der deutschen Wirtschaft. Gastgeber der Europameisterschaft ist Deutschland. Veranstalter ist allerdings der Europäische Fußballverband, die UEFA. Der Verband sitzt, wie viele andere Sportorganisationen, auch in der Schweiz.
Am Ufer des Genfer Sees in bester Lage von Nyon bietet das UEFA-Verwaltungsgebäude schöne Aussichten auf den Mont Blanc, den höchsten Berg der Alpen. Rekordzahlen meldet auch die UEFA. Die EM in Deutschland werde die kommerziell erfolgreichste in der Geschichte der Europäischen Fußballunion, heißt es. Ziel über 2,4 Milliarden Umsatz. Jean-Louis Chaplet ist emeritierter Professor für Public Management in Lausanne, Spezialgebiet Strukturen und Finanzen in der internationalen Sportwelt.
L'UEFA, bien sûr, bénéficie de la popularité du football, machine à imprimer de l'argent.
Die UEFA profitiert vom Fußball als Gelddruckmaschine. Das meiste Geld bringt der Verkauf der Fernsehrechte. Dazu kommt das Sponsoring. Dazu gehören auch die Werbetafeln in den Fußballstadien. Das macht ungefähr 30% der Einnahmen aus.
Zu den Hauptsponsoren der EM in diesem Sommer gehört der chinesische Elektroautokonzern BYD. Der hat schon im Februar auf dem Autosalon in Genf fleißig EM-Gadgets verteilt. Kühlschrankmagneten, Handtücher, Frisbee-Scheiben, Trinkflaschen, alles mit dem Euro 2024-Logo, das an das Dach des Berliner Olympiastadions erinnern soll.
Es ist die UEFA, die entscheidet, mit wem sie ein Accord de Sponsoring.
Die UEFA entscheidet, mit wem sie Sponsorenverträge abschließen will. Und manche bieten eben mehr als andere. Chinesische Sponsoren sind sehr präsent im europäischen Fußball. Das sieht man ja auch an den Werbetafeln am Rasen, die oft auf Chinesisch sind, obwohl die meisten in Europa das gar nicht verstehen.
Aber, so UEFA-Experte Chaplet, die Fußballfans in China sind eben ein riesiger Werbemarkt. Und unter anderem das bringt der UEFA viel Geld. Geld, von dem die europäischen Fußballclubs profitieren, vor allem die großen in der Champions League. Wie der UEFA-Reichtum unter den Clubs verteilt wird, das sorgt allerdings immer wieder für Streit.
Das Problem ist, dass die europäischen Spitzenvereine nie sicher sein konnten, dass sie in die Endrunde der Champions League kommen. Wenn sie nicht dabei waren, hatten sie aber auch keine Einnahmen aus der Champions League. Deshalb haben sie mehrmals rebelliert.
Unter anderem 2021, als 12 Top-Clubs aus England, Spanien und Italien eine Super League gegründet hatten und heftigen Gegenwind von der UEFA und ihrem Präsidenten Alexander Čeferin bekamen. Die meisten Clubs haben sich von dem Super League-Projekt wieder verabschiedet. Der Europäische Gerichtshof urteilte allerdings im Dezember 2023, dass die UEFA ihre Monopolstellung missbraucht habe und Super League-Teilnehmern nicht mit Ausschluss hätte drohen dürfen.
Or you are part of the system or you are not part of the system. But it's your choice.
Seid Teil des Systems oder nicht, eure Wahl. Wir haben nie gesagt, dass irgendwer das System nicht verlassen darf. Manche wollen halt beides, rausgehen und im System spielen. Da ist nicht klar, was sie wollen.
So UEFA-Präsident Čeferin im vergangenen Dezember. Klingt beinahe wie einst der Sonnenkönig-Motto, das System bin ich. Und das sei auch ein bisschen so, sagt Sportmanagement-Professor Jean-Louis Chaplet.
Le pouvoir.
Die Macht des UEFA-Präsidenten ist sehr groß. Es gibt zwar das Exekutivkomitee, aber das ist unter starkem Einfluss des Präsidenten.
Der aktuelle UEFA-Chef Alexander Čeferin sei allerdings nicht der schlechteste, meinen Experten wie der Fachjournalist Thomas Kistner. Čeferin, sagt er, könne sich im Gegensatz zu den Bossen von FIFA oder IOC bis heute an der Basis bei den Fans blicken lassen.
Ein Bericht von unserer Schweiz-Korrespondentin Katrin Hondl. Wenn alles bei der EM in Deutschland reibungslos klappt, dann rechnet die UEFA mit einem Rekordgewinn von 1,75 Milliarden Euro. SWR-Wirtschaftsredakteur Marcel Fehr, was macht die UEFA damit? Landet das Geld in einem riesigen Tresor?
Naja, einfach im Tresor liegen wird das Geld wohl nicht. Die UEFA ist ja ein gemeinnütziger Verein und darf somit keine Gewinne horten und muss das Geld auch zweckmäßig ausgeben. Zum Beispiel für Prämien an Fußballclubs, Verbände und natürlich auch für die Verbandsinfrastruktur und auch die Gehälter bei der UEFA.
Wer bekommt das Geld denn dann? Bekommen das auch deutsche Fußballvereine?
Indirekt. Die UEFA schüttet ja bei der Euro Prämien im Wert von 331 Millionen Euro aus. Je besser also die deutschen Fußballer abschneiden, desto mehr Prämien werden auch ausgeschüttet. Und die UEFA schüttet das ab nächstem Jahr natürlich auch noch mehr für Clubs aus, die an der Champions League, der Europa League und dem Superpokal teilnehmen. Das heißt, die deutschen Clubs, die damit dabei sind, die bekommen das Geld auch. Und von Verbandsseite gibt's auch Geld, aber erst wenn man in der Endrunde bei der EM mit dabei ist. Also dann kann der DFB damit auch rechnen.
Die alte Kritik an der UEFA, dass die schon sehr viel haben, dass die noch mehr bekommen, das stimmt schon.
Das stimmt in der Hinsicht schon, weil die viel haben, können sich auch die besten Spieler leisten, landen dann meistens bei der Champions League und Euro League und bekommen dann noch mehr Geld. Ja, da ist was dran.
Kommen wir mal zu den 10 deutschen EM-Stadien. Die sind ja teilweise aufwendig umgebaut worden. Das hat ja unheimlich viel gekostet. Wird sich das denn langfristig lohnen für diese EM-Städte?
Also sowohl kurzfristig als auch langfristig, denn die Städte, die profitieren ja auch von den ganzen Millionen Gästen, die zur Euro erwartet werden, also Hotel, Gastronomie, Public Viewing Events, Souvenirs, da wird viel Geld in die Kassen gespült. Anders als zum Beispiel bei vielen bisherigen WM-Austragungsorten werden die Stadien in Deutschland ja genutzt, nachhaltig genutzt, für Bundesligaspiele, für Veranstaltungen, für Konzerte. Und die Städte profitieren da dann entsprechend langfristig auch, denn das spült ja auch wieder Geld in die Kassen. Zuschauer kommen, es wird Geld ausgegeben für die Events, für Gastro, für Hotels und da gibt's am Ende natürlich auch Gewerbesteuer für die Städte.
Ein Punkt bei sportlichen Großereignissen sind natürlich die Sponsoren. Welche Sponsoren hat denn diese EM?
Also die Liste ist ziemlich lang. Die großen weltweiten Sponsoren sind unter anderem Altbekannte wie Adidas, Coca-Cola, Lidl oder auch Booking. Aber es sind auch neue dabei, die zum ersten Mal eine Euro sponsern. Engelbert Strauß, Visit Katar, Betano und Atos. Und ein weiterer Hauptsponsor wird der chinesische Autobauer BYD sein.
Das hat für Aufregung im Vorfeld gesorgt. Warum kein deutscher Autohersteller? Warum ein Chinese?
Naja, normalerweise hätte man bei einer Fußball-EM, das stimmt schon, in Deutschland eher Volkswagen oder Mercedes erwartet. Für den chinesischen Autobauer BYD ist das im Kernland der europäischen Fahrzeugkonkurrenz natürlich wie ein Sechser im Lotto. Denn bisher sind die relativ bedeutungslos auf den deutschen Straßen und damit könnte sich dann auch für BYD das entsprechend ändern. Die UEFA hat so ein bisschen durchsickern lassen, dass die deutschen Autobauer gar nicht so interessiert waren an der Euro. Das kann jetzt viele Gründe haben, ist alles Spekulation, aber nach dem Abschneiden der deutschen Mannschaft bei den letzten Europameisterschaften und Weltmeisterschaften vielleicht ein Wink mit dem Zaunpfahl.
Für Sponsoren lohnt sich so eine Europameisterschaft ja schon. Die sind ja dann überall präsent, oder?
Normalerweise schon, aber wir wissen ja, wie es mit der Konjunktur in den letzten Jahren aussah, wie die Prognosen für die nächsten Jahre sind und gerade die großen Autobauer sparen da bei den Sponsorenbudgets schon ordentlich ein.
Marcel, du bist nicht nur Wirtschaftsredakteur, sondern auch Sportredakteur. Letzte Frage, wer ist denn dein Favorit bei dieser EM?
Da muss ich jetzt natürlich patriotisch antworten.
Musst du nicht.
Ich glaube, wenn man sich die letzten Spiele der Nationalmannschaft anschaut, dass wir da nicht nur auf einem aufsteigenden Ast, sondern auf einem sehr guten Weg sind in Richtung Euro. Und so eine Heim-Europameisterschaft, die beflügelt ja nicht nur mich, sondern sicherlich auch die Mannschaft. Deswegen sage ich Deutschland.
Und wer wäre auf der 2?
Frankreich.
Meint Marcel Fair aus der SWR Wirtschafts- und Sportredaktion. Frankfurt ist eine der 10 EM-Städte und dort findet außerhalb des Stadions eine EM-Party der Extraklasse statt, auf einer Fanmeile am Wasser. Einzelheiten von Frank Angermund.
Am nördlichen Mainufer zwischen dem Eisernen Steg und der Friedensbrücke wird es 4 Wochen lang eine 1,4 Kilometer lange Fanzone geben. Dort werden auf 10 Leinwänden alle EM-Spiele gezeigt. Es gibt außerdem Konzerte, Kino und Sport. Organisator Thomas Feder von der TCF, der Tourismus und Kongress GmbH.
Wir rechnen ungefähr mit 1 Million Besucherinnen und Besucher in der Fanzone. Dazu kommen die Stadien 5x50.000, also 250.000. Es gibt aber keine Erhebungen, wie viele hier übernachten.
Der Präsident des Hotel- und Gaststättenverbands DEHOGA Hessen, Robert Mangold, selbst Frankfurter Gastronom, zieht die Zahlen der WM 2006 heran, um einzuschätzen, wie hoch die Auslastung der Hotels während der EM sein könnte.
Also für die Hoteliers, für die Gastronomie erwarten wir einen deutlichen Schub. Schon in 2006 hatten wir 25% mehr Übernachtungen. Ich glaube, das werden dieses Jahr vielleicht sogar auch noch mehr werden.
64.000 Hotelbetten gibt es laut TCF. in Frankfurt. Die DEHOGA hofft, dass rund 65-70% der Zimmer während der Euro ausgelastet sein werden. Da Frankfurt neben der hohen Zahl an Hotelbetten durch seinen großen Flughafen und den Hauptbahnhof zudem als Drehkreuz in Europa gilt, könnten viele Fußballfans während der EM ihr Lager am Main aufschlagen, sagt Robert Mangold.
So machen wir uns Hoffnung, dass es da halt Gruppierungen gibt, die halt Frankfurt, wenn die halt aus fernen Ländern kommen, dass die dann halt nur zum Spieltag nach Dortmund gehen und nicht dann 3 Tage nach Dortmund und dann wieder weiter 3 Tage nach München, sondern dass die halt sich auch in Frankfurt, da gibt es die Pakete von den Kollegen aus der Hotellerie, dass man dann eine Woche bucht.
Mit konkreten Zahlen, wie viel Geld während der EM in Frankfurt umgesetzt wird, halten sich die Verantwortlichen zurück. 30 bis 40 Millionen Euro könnten in der Fanzone erwirtschaftet werden und mehr als 70 Millionen in den Hotels. Dazu kommen aber noch Umsätze in Restaurants, im Einzelhandel oder Kiosken, die erst im Nachhinein ermittelt werden können. Die Stadt Frankfurt selbst hat 30 Millionen Euro in die EM investiert, unter anderem für den Aufbau der Fanzone und Umbauten im Stadion. Dass sich solche Investitionen lohnen, zeige die National Football League. 2 Spiele der NFL gab es jüngst in Frankfurt, sagt Oberbürgermeister Mike Josef.
2 NFL-Spiele und wir jetzt die Ergebnisse haben, wonach durch Umwegrendite, das heißt Hotelübernachtung, Gastronomie, Merchandise, wir über 100 Millionen Euro eingenommen haben für die Stadt Frankfurt, für die lokale Wirtschaft.
Für die Frankfurter Gastronomie sei die Euro 24 eine Art Pflaster nach der Erhöhung der Umsatzsteuer auf 19%, sagt DEHOGA-Präsident Robert Mangold. Auch bei den Arbeitskräften erhofft er sich Verbesserungen, weil viele Aushilfskräfte während der 4 Wochen gebraucht werden.
Und wenn es den Arbeitskräften dann viel Spaß macht und sie sind dann auch wieder davon überzeugt, dass es einer der wunderbarsten Berufe der Welt ist, dann werden wir auch da natürlich weitere Mitarbeiter gewinnen können.
Den größten Nutzen der 4 Wochen Fußball-EM in Frankfurt kann man jedoch nicht bemessen. Das ist die Berichterstattung in vielen Ländern, die unzähligen Posts in den sozialen Medien über die deutschlandweit einzigartige Skyline, den beeindruckenden EZB-Turm oder die historische Paulskirche, sagt Thomas Feder.
Man hat es bei der NFL erlebt. Was die NFL allein von den Übertragungen her im amerikanischen Fernsehen, das wäre für eine Stadt nicht bezahlbar gewesen. Diese Bilder über die Stadt, diese Berichterstattung im Vorfeld über die Stadt, die Fans, die hier waren aus Amerika.
Über ein umstrittenes Must-See in Frankfurt wird aber auch noch nach der EM kontrovers diskutiert und gestritten werden. Das Bahnhofsviertel mit seinen Clubs, Bordellen und der offenen Drogenszene. Das britische Boulevardblatt Sun hat von einer Zombie-Stadt geschrieben. Ob sich die englischen Fans davon beeindrucken lassen, bleibt jedoch abzuwarten.
Bei dieser EM sollen 2,4 Milliarden Euro eingenommen werden. Mein Kollege Holger Kühner aus der SWR Sportredaktion hat mal geschaut, was bekommen denn die Herren auf dem Rasen für ihre Schweißarbeit?
Also es gibt auf jeden Fall einiges zu verdienen bei der Euro, aber erstmal nur für den Deutschen Fußballbund. Als Antrittsprämie bekommt nämlich jedes der 24 Teams 9,25 Millionen Euro von der UEFA. Für jeden Sieg in den 3 Gruppenspielen, da käme noch 1 Million dazu. Das steigert sich dann immer weiter. Fürs Halbfinale fließen nochmal 4 Millionen Euro. Und sollte das deutsche Team Europameister werden, dann könnte sich das insgesamt auf 28,5 Millionen ansammeln. Wie viel davon die Spieler bekommen, das steht noch nicht fest. Das handeln einige Spieler für die gesamte Mannschaft dann aus, ist auch leistungs- und erfolgsbezogen. Bei der WM 2022 in Katar, das zum Vergleich, da hätte jeder Spieler 400.000 Euro für den Titelgewinn bekommen. Das Aus in der Vorrunde beendete diese finanziellen Träume. Immerhin gab es für den einen Sieg in der Vorrunde 50.000 Euro. Und vielleicht auch noch ganz wichtig ist, dass die Spieler bei ihren Vereinen angestellt bleiben, auch wenn sie mal 4 Wochen wegen der WM oder nun eben wegen der Euro dann fehlen. Was die Spieler zusätzlich verdienen, wenn sie beispielsweise an den Vermarktungserlösen des DFB beteiligt werden, das ist dann nicht Teil ihres Arbeitslohns und ist gewerbesteuerpflichtig.
Können auch junge Spieler ihren Marktwert steigern?
In zweierlei Hinsicht sogar können Spieler den Marktwert steigern. Im Erfolgsfall können andere Vereine auf einen Spieler aufmerksam werden. Je länger ein Team im Wettbewerb ist, desto mehr fokussiert sich ja dann auch die Berichterstattung auf dieses erfolgreiche Team und dann auch auf einzelne Spieler. Und die Spieler sind natürlich auch als Werbepartner attraktiver. Unternehmen schmücken sich gerne mit einem Weltmeister oder mit einem Europameister. Fakt ist aber auch, dass die Spieler dann in den Vereinen, wenn sie zurück sind, ihre Leistung bringen müssen, da kann der Glanz eines Titels oder eines Pokals dann auch ganz rasch wieder verblassen.
Manchmal hat man ja auch den Eindruck, dass Spieler gar nicht so viel Wert auf die Nationalmannschaft legen. Täuscht das? Ist der Druck dann einfach auch so groß?
Der ist natürlich schon groß. Das darf man wirklich nicht unterschätzen. Wer mal in einem Fußballstadion stand und so diese Wucht, diese Masse der Zuschauer spürt, auch das Wissen, dass Millionen Menschen an den Fernsehgeräten zuschauen, da kommen natürlich auch schon Versagensängste mit dazu. Aber es spielt natürlich auch das Adrenalin eine unglaubliche Rolle. Wir haben ja auch viele junge Spieler dabei. Einer von denen, die jetzt für die Länderspiele im März nominiert wurden, der sagte, als er den Anruf von Julian Nagelsmann bekommen hätte, da hätte er überhaupt nichts sagen können. Eigentlich ein eloquenter junger Mann, aber er hätte nur gesagt, ja, danke, ich freue mich. Also das ist schon das deutsche Trikot zu tragen. Das Image ist nicht das Beste. Klar, die sind ausgeschieden bei den vergangenen Großereignissen. Aber das deutsche Trikot zu tragen bei einer Europameisterschaft im eigenen Land, ich glaube, das ist für junge Spieler, für Nationalspieler, selbst für einen alten Hasen wie Toni Kroos, der jetzt wieder dabei ist, was wirklich ganz Besonderes.
Holger, wer ist denn dein Favorit?
Also mein Favorit wäre natürlich Argentinien. Die dürfen aber nicht mitspielen bei der Europameisterschaft. Also drücke ich natürlich der deutschen Mannschaft ganz fest die Daumen. Tatsächlich, ich finde, das deutsche Team, auch unter Julian Nagelsmann, diese Euro im eigenen Land, die sollte diese ganze Gesellschaft auch tragen können, auch in der Situation, in der wir momentan alle sind, mit all den Gegebenheiten in der Weltpolitik. Also je weiter die deutsche Mannschaft kommt, desto mehr bin ich dabei.
Holger, du sprichst es gerade auch an, du bist ein sehr erfahrener Sportjournalist. Fußballmeisterschaften haben häufig während politischer Krisen stattgefunden, auch diesmal. Wird das Auswirkungen haben?
Auf die Stimmung im Land hoffe ich wirklich, weil der Sport ist vor allem eines, Unterhaltung. Und er soll faszinieren. Und vor allem junge Menschen identifizieren sich doch sehr, sehr gerne mit diesen jungen Nationalspielern, auch mit dem Erfolg. Insofern glaube ich schon, dass diese Euro 2024 einen ganz großen Beitrag leisten kann zur Stimmung und auch ein bisschen zum Ausgleich für all die Sorgen, die uns momentan umgeben.
Sagt Holger Kühner aus der SWR Sportredaktion. Das war Geldmarktmeinung zur Wirtschaftsmacht Fußball. Wer profitiert von der EM? Vielen Dank für Ihr Interesse. Mein Name ist Petra Thiele. Ich wünsche uns ein friedliches Fußballfest und dass wir alle zusammenstehen für Fairplay in und außerhalb der Stadien.
Ganz zum Schluss noch ein Hinweis. Hi, ich bin Alexander Winkler aus der SWR Wirtschaftsredaktion und das war sie leider, die letzte Folge von SWR 2 Geldmarkt Meinung. Dieser Podcast wird eingestellt. Wir wollen Sie und euch aber natürlich auch in Zukunft mit spannenden Hintergründen aus der Wirtschaft versorgen und zwar in unserem neuen Podcast Plus Minus mehr als nur Wirtschaft. Los geht's am kommenden Mittwoch, 17. April auf allen Podcast-Plattformen, also gerne abonnieren und dann gibt's jede Woche ein neues, spannendes Thema mit aufwendigen Recherchen aus den ARD Wirtschaftsredaktionen. Präsentiert von diesen beiden hier.
Wirtschaft ist viel mehr als Banken, Börsen, Bilanzen.
Wirtschaft ist überall. Aber was passiert eigentlich hinter den Kulissen?
Genau da wird's nämlich spannend. Ich bin Anna Planken.
Und ich bin David Alf. Wir sind die Hosts vom neuen Plus-Minus-Podcast.
Jeden Mittwoch packen wir hier Wirtschaftsthemen an, die uns alle in unserem Alltag begegnen und bei denen es sich wirklich lohnt, genauer hinzuschauen. Hinter die großen Schlagzeilen.
Wie gefährlich ist 5G?
Warum ist eigentlich der Gebrauchtmarkt für E-Autos tot?
Wie schafft es das chinesische Amazon Temu, so absurd billig zu sein?
Wir bauen dabei auf die geballte Recherche-Power von Plus Minus und unseren ARD-Wirtschaftsredaktionen. In Deutschland und in der ganzen Welt.
Wirtschaftswissen, das euch weiterbringt. Abonniert den Kanal, damit ihr keine neue Folge verpasst.
Der neue Plus Minus Podcast. Jeden Mittwoch.
Überall.